Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich bin Julia Lai und ich begrüße Sie herzlich zu einer Stunde, in der es ums Hoffen geht. Hoffnung haben, das fällt vielen Menschen in Deutschland gerade nicht so leicht. Verständlicherweise. Klimawandel, die Pandemie, Krieg in der Ukraine. In den vergangenen Jahren, so scheint es, ist die Krise zum Dauerzustand geworden. Und da kann es einem durchaus schwerfallen, mit Vertrauen in die Zukunft zu blicken. Dabei ist das gerade am Anfang des Lebens wichtig, wie auch schon der Philosoph Søren Kierkegaard wusste. Der sagte nämlich einmal, schwanger sein heißt guter Hoffnung zu sein und hoffen heißt, die Möglichkeit des Guten zu erwarten. Viele Hebammen finden dieses Zitat so gut, dass sie damit ihre Webseite eröffnen. Allerdings, das mit der guten Hoffnung am Anfang des Lebens scheint inzwischen ein ziemliches Auslaufmodell zu sein. Nicht nur ist die Redewendung aus der Mode gekommen, auch viele Schwangere tun sich schwer mit dem Hoffen und wägen eher besorgt die Risiken ihrer Entscheidung ab. Kirsten Dietrich hat sich umgehört.
Die Zeiten sind halt einfach auch nicht so, dass man jetzt so berechtigterweise gute Hoffnung sein kann. Also von daher bewundere ich immer Frauen, die in diese etwas unruhige Welt mit guter Hoffnung ein Kind setzen wollen,
sagt die Frauenärztin Regina Lutherbeck. Sie hat über Jahrzehnte in ihrer Praxis schwangere Frauen betreut. Schwangerschaft und Geburt, sagt sie, sind immer noch eines der wenigen Ereignisse, wo es einfach keine Planungssicherheit gibt.
Was ja das Faszinierende daran ist und was das Schöne auch daran ist, und es ist immer wieder eine Überraschung, aber sich auf diese Überraschung einlassen zu können, das braucht also ein Selbstvertrauen, Gottvertrauen, Weltvertrauen, was irgendwie weniger geworden ist.
Und zwar für alle Beteiligten. Wer als Ärztin versäumt, auf bestimmte Methoden der Diagnostik hinzuweisen, riskiert Schadenersatzklagen. Auch wem viele Untersuchungen überflüssig erscheinen, darauf verzichten, das machen nur die wenigsten. Die Kulturwissenschaftlerin Marita Metz-Becker kann sich über diese Entwicklung richtig aufregen.
Wenn ich eine junge Frau im Interview, die sagt, ich wollte ins Geburtshaus, da hat meine Mutter und meine Schwiegermutter gesagt, bist du denn verrückt? Du kannst doch das Kind nicht im Geburtshaus kriegen, da sind nur Hebammen, stell dir mal vor, da ist was. Und was machst du denn dann? Also es wird immer heute der Worst Case gesehen. Und das ist das Gegenteil von guter Hoffnung.
Es gibt ein Datum für diesen Wandel, jedenfalls ein ungefähres. In den 1960er Jahren wurde die Geburt vom Alltag in die Krankenhäuser verlegt, mit allen Konsequenzen.
Ärzte sind anders ausgebildet, sie sind anders geschult. Ärzte sehen immer das Pathologische, dafür sind sie da. Das ist ihre Daseinsberechtigung beruflich. Sie müssen jemanden, der krank ist, heilen. Sie müssen immer mit Patienten umgehen. Und eine Schwangere ist keine Patientin.
Sie ist, davon ist die Kulturwissenschaftlerin fest überzeugt, in der Regel mit einer Hebamme besser versorgt. Karin Dannhauer betreut Schwangere in einer Praxis in Berlin und ist Autorin. Guter Hoffnung sein. Unter diesem Titel will sie Schwangere und ihre PartnerInnen zu einem selbstständigen Umgang mit der Schwangerschaft ermutigen. Es gibt allen Grund dazu. Denn tatsächlich ist in den letzten 100 Jahren die Sterblichkeit bei der Geburt in Deutschland drastisch gesunken. Bei den Kindern liegt sie im einstelligen Promillebereich. 3 von 1.000 Kindern sterben. Für Gebärende noch weit niedriger. Warum ist trotz dieser ermutigenden Entwicklung gleichzeitig die Sorge gewachsen?
Ein Kind in diese Welt gebären, schwanger sein, das sind einfach ganz existenzielle Themen. Und sowas wie Schiss haben oder Respekt kriegen oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, das ist vollkommen normal und das gehört eben offenbar zum Schwangersein auch irgendwie dazu und dem sich zu stellen. So, darum geht es so ein bisschen und die Paare dann auf dem Weg dabei zu begleiten. Das ist für mich meine Aufgabe als Hebamme.
Es ist ja eine Frage der Haltung. Also, was ist das für ein Kind, was ich möchte? Möchte ich also das perfekte Kind oder nehme ich ein Kind, dieses Leben, was da entsteht, mit seinen möglicherweise Defekten an? Und das fällt natürlich heutzutage auch vielen Frauen schwer.
Gemeinschaft hilft, das hat Frauenärztin Regina Lutherbeck bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit für die Malteser Migrantenmedizin in Berlin gelernt. Ihre Patientinnen dort haben in der Regel eine Fluchtgeschichte und keinen gesicherten Aufenthalt in Deutschland. Aber sie haben eine Gemeinschaft. Regina Lutherbeck erinnert sich an eine 41-jährige Schwangere, die sie in der Migrantenmedizin betreute und die sie umfassend über alle diagnostischen Möglichkeiten und Risiken aufklären musste.
Und ich habe mich hinterher so über mich selbst geärgert, weil ich diese arme Frau mit dieser Herangehensweise, die für uns Routine darstellt, so verunsichert habe, so in Panik versetzt habe, weil dieses Denken ihr so fremd war. Also das war schwierig. Das tue ich nicht mehr.
Es gibt keinen Weg zurück zum ungebrochenen, guter Hoffnung sein vergangener Zeiten, so viel ist klar. Vielleicht müssen alle lernen, Hoffnung und Risiko gerade in Sachen Schwangerschaft neu zu definieren. Hoffnung heißt dann nicht, alles muss perfekt sein, sondern hoffen bedeutet, zu wissen, worauf man sich einlässt. Tabea Hosche hat das so erlebt. Als sie schon im 5. Monat schwanger war, brachte eine Routineuntersuchung an den Tag, dass ihre Tochter auf jeden Fall schwer behindert sein würde.
Man fühlt sich ja ein bisschen wie in so einer Falle, weil man hat das Gefühl, den einen Weg kann man sich zumindest im Moment noch nicht vorstellen, nämlich mit einem Schwerstpflegefall zu leben. Und gleichzeitig, also falls man diese Option dann überhaupt hat, dass Ärzte einem sagen, sie könnten es auch abtreiben, dann bedeutet das in diesen höheren Schwangerschaftswochen nämlich, dass man ein Kind erstmal töten muss. Das wird meistens im Mutterleib schon getötet. Und dann auf eine ganz normale Art und Weise, wie man ein Kind zur Welt bringt. So muss man dieses tote Kind dann gebären.
Denn das wäre die einzige Therapie, scheint als Wort hier nicht angemessen, die einzig mögliche Reaktion auf die Diagnose gewesen.
Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ich liebe dieses Kind jetzt schon, das strampelt in meinem Bauch. Wie könnte ich das dann jetzt töten und nicht zur Welt bringen?
Mit dieser Klarheit kam die Hoffnung zurück. Damit und mit weiterer Diagnostik.
Der Arzt hat das sozusagen, dieses sehr Dramatische, absolut abgemildert und gesagt, aus seiner Sicht kann er uns nur raten, da jetzt erstmal entspannt zu bleiben, weiter untersuchen zu lassen. Vielleicht wird das gar nicht so eine schwere Behinderung. Und insofern, ab dem Moment, wo dieser Arzt das zu uns gesagt hat, hatten wir wieder Hoffnung. Und mit dem Gefühl auch, okay, jetzt geht es eigentlich nur darum, diese Behinderung, wie auch immer sie sein wird, anzunehmen.
Kann man heute noch hoffnungsvoll ein Kind bekommen? Diese Frage treibt viele Schwangere und ihre Partner um, sagt Hebamme Karin Dannhauer.
Und natürlich ist das in so einer emotional fragilen Situation wie in der Schwangerschaft unspürbar gewesen in den ganzen letzten beiden Jahren. Und von meiner Seite aus, ich thematisiere das dann. Also ich rede mit den Leuten darüber in der Weise, dass ich sage, ganz schön heavy, das alles emotional für sich unter einen Hut zu kriegen, Vorfreude auf dieses Baby und gleichzeitig zu erleben, in was für einer Welt leben wir hier eigentlich und in was für einer Gesellschaft und was für eine gesellschaftliche Spaltung erleben wir und wie wollen wir das für unsere Kinder überhaupt wieder zusammenflicken.
In Online-Foren für Schwangere, beliebter Ort des Austauschs, wird das zum Beispiel so diskutiert.
Ich will wirklich nicht undankbar klingen. Meine Schwangerschaft verlief bis jetzt traumhaft. Ich hatte null Probleme und kaum Beschwerden. Nur spielt die ganze Welt derzeit einfach verrückt.
Ich bin ehrlich gesagt nur mehr froh, wenn unser Baby auf der Welt ist. Aber auch dann wird wieder vieles anders, als ich es mir vorgestellt habe.
Das ist schon ein verrücktes Jahr, aber wenigstens ist die baldige Geburt meiner Tochter ein sehr positiver Punkt, der mich stark macht.
Wegen all der Krisen jetzt aber nicht schwanger sein zu wollen, das kann sich keine der Frauen vorstellen. Hebamme Karin Dannhauer.
Also anscheinend ist das Kinderkriegen irgendwie dann doch was, was wir in all diesen Lebensphasen einfach tun. Ein Teil des Schwangerseins, wenn man so will, ist ein Kind bekommen. Ja, die Formulierung von Zukunft. Und ein Zutrauen in die Zukunft.
Vielleicht ist es ja genau das, was Hoffnung ist, sich für das Leben zu entscheiden, mit all seinen Risiken. Kirsten Dietrich hat sich für uns mit der Redewendung guter Hoffnung sein befasst. Die aktuelle Situation, der Krieg in der Ukraine, belastet viele Menschen. Aber vielleicht nehmen Sie das ja auch so wahr, manche scheinen damit besser umgehen zu können als andere. Darüber, warum manche Menschen mehr Widerstandskraft haben als andere, spreche ich jetzt mit Jens-Uwe Martens. Er hat in seinem Leben selbst mehrere schwere Schicksalsschläge erlebt und hilft als Coach und Berater heute anderen Menschen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Herzlich willkommen, Herr Martens.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen.
Herr Martens, ich würde gerne bei Ihrer persönlichen Geschichte beginnen. Als Sie 30 Jahre alt waren, sind bei einem Flugzeugabsturz Ihre Frau und Ihre ersten beiden Kinder ums Leben gekommen. Das liegt jetzt über 50 Jahre zurück. Und als Außenstehende kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wie man nach so einer Katastrophe überhaupt weitermacht. Wie haben Sie denn die ersten Tage und Wochen überstanden?
Ich kann mir das heute auch gar nicht mehr vorstellen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich damals völlig gefühllos war. Es war, als ob man mein Gefühl ausgeschaltet hat und ich nur noch Ratio war. Nachdem ich am Telefon erfahren habe, dass das Flugzeug abgestürzt ist, mit dem ich meine Familie erwartete und dass alle Insassen tot sind, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zum Flughafen gefahren, um Näheres zu erfahren. Und ich wunderte mich, dass ich so vernünftig reagieren kann. Ich habe einfach ganz normal reagiert und ich dachte eigentlich, ich finde es total verrückt, dass man nicht fahren darf, wenn man betrunken ist, aber wenn einem sowas passiert ist, darf man Auto fahren. Ich hatte das Gefühl, das ist doch jetzt eine Kleinigkeit, einfach in das andere Auto reinzulenken und dann wäre alles vorbei. Ich fühlte keine Trauer, ich fühlte keine Verzweiflung. Ich reagierte wie ein Roboter, wie ein Zombie. Und das ist auch Tage so geblieben. Nein, nicht nur Tage, eigentlich Wochen.
Also eigentlich, Entschuldigung, ja. Also eigentlich wirklich so eine Art Zustand der Gefühllosigkeit, wie Sie das beschreiben. Ja. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie aus diesem Zustand wieder aufgewacht sind?
Also das waren ungefähr, ich würde sagen, 2 Monate. Ich habe in dieser Zeit wirklich das Gefühl gesucht. Ich bin zum Grab meiner Familie gegangen, um wenigstens Trauer fühlen zu können. Denn dort konnte ich das. Ja, und dann, klingt sehr romantisch, ich war auf einer Geburtstagsparty meines Bruders und dort tanzte ich mit einer Frau und die hat den Schalter gefunden. Auf einmal konnte ich wieder fühlen. Das war wirklich von jetzt auf gleich und das ist ein Eindruck, ein Erlebnis, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Das ist wirklich so, als ob, wie man es manchmal im Kino sieht, so als ob auf einmal die Farbe zurückkehrt in die Person.
Das heißt, er kehrte nicht nur sozusagen die Farbe in diesen Moment zurück, sondern auch ins ganze restliche Leben und Fühlen?
Ja, ich fühlte auf einmal wieder und ich konnte auf einmal wieder fühlen und ich war so happy. Diese Gefühllosigkeit wird beschrieben. Das war nicht bei mir einzigartig. Das kommt immer dann vor, wenn der Mensch die Eindrücke nicht mehr verarbeiten kann. Das ist so ein Automatismus. Da wird ein Teil des Gehirns abgeschaltet.
Es geht in unserer Sendung heute um das Thema Hoffnung und Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie in den Jahren danach eine ganz konkrete Hoffnung am Leben erhalten hat. Welche Hoffnung war denn das und warum war gerade die so ausschlaggebend?
Ja, also ich war 30 bei dem Unfall meiner ersten Familie und ich dachte, ich bin ja jetzt jung genug, du suchst ja eine neue Frau und mit der wirst du wieder Kinder haben. Denn für mich war Familie das Allerwichtigste in meinem Leben. Das war das Lebensziel überhaupt. Und das war meine Hoffnung. Aber Hoffnung, das habe ich gelernt, hat 2 Aspekte. Einen kognitiven Aspekt, das ist sozusagen die statistische Erwartung, dass das Gewünschte eintritt, aber auch noch einen affektiven Aspekt. Und dieser affektive Aspekt, der fehlte ganz offensichtlich, weil ich nicht fühlen konnte. Ich habe mir ausgerechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich eine passende Frau in München finden werde. Und das hängt natürlich davon ab, wie viele passende Frauen laufen hier eigentlich rum. Ich wusste, die durfte nicht rauchen. Ich wusste, sie müsste eigentlich dunkelhaarig sein. Sie müsste bestimmtes Alter haben. Sie müsste bestimmt und so weiter und so weiter. Und dann ist immer das weggefallen und so. Ich kam auf, glaube ich, 3000 Frauen in München. Und da dachte ich, na, ich werde doch eine von denen finden. So kann man nicht daran gehen.
Ja, Sie haben ja dann an Ihrem 40. Geburtstag, also genau 10 Jahre nach dem Tod Ihrer ersten Frau, wirklich auch aktiv beschlossen, Junggeselle zu bleiben, weil Sie glaubten, zu alt zu sein, um noch einmal Vater zu werden. Und zack, genau dann, 2 Monate später, lernten Sie Ihre nächste Frau kennen. Man könnte also sagen, solange Sie Hoffnung hatten, gelang das nicht, aber als Sie die Hoffnung dann aufgegeben haben, fanden Sie plötzlich die Frau, die Sie gesucht hatten.
Nein, das würde ich anders formulieren. Meine Ratio wurde ausgeschaltet. Das heißt, der rationale Teil der Hoffnung wurde ausgeschaltet. Und das war die Voraussetzung dafür, dass die Hoffnung in mich hineinkriechen konnte, dass ich sie fühlen konnte. Und in dem Moment spielten diese rational mir überlegten Eigenschaften der Frau keine Rolle mehr. Ich war jetzt wieder Gefühlsmensch. Also ich habe auf einmal nicht mehr mit dem Ratio meine Frau gesucht, sondern mit der Intuition.
So also damit die Hoffnung wohin führt, müssen eigentlich beide Aspekte zusammenkommen. Sie haben sich ja mit der Frage, wie man nach Schicksalsschlägen weitermacht, nicht nur mit Ihrer persönlichen Geschichte, sondern auch sehr wissenschaftlich auseinandergesetzt. Sie haben ein Buch über Resilienz geschrieben und das ist ja ein Wort, das in den letzten Jahren sehr beliebt geworden ist. Aber was genau bedeutet Resilienz eigentlich?
Naja, Widerstandskraft. Jetzt bezogen auf die Psychologie ist es psychologische Widerstandskraft. Das heißt, man hat entdeckt, dass es Menschen gibt, die auch schwere Schicksalsschläge besser oder schlechter fertig wird. Mhm. Dass es Menschen gibt, die schlimmste Sachen überstehen und trotzdem erfüllte Leben führen. Das hat mich natürlich fasziniert aufgrund meines eigenen Schicksals. Und ich habe nach Personen gesucht, die ähnliche Resilienzerfahrungen gemacht haben. Beispiel Stephen Hawking, das ist der Physiker, der im Rollstuhl sitzt und keinen einzigen Muskel bewegen kann. Und der ist mal gefragt worden, wann er denn glücklicher war, als er noch gesund war oder jetzt, worauf er ganz spontan sagt, ja jetzt natürlich. Wie kann man sich glücklich bezeichnen, wenn man keinen einzigen Muskel bewegen kann, wenn man 24 Stunden am Tag auf Hilfe angewiesen ist?
In Ihrem Buch identifizieren Sie ja 12 Fakten als entscheidend dafür, wie gut jemand mit Krisen umgehen kann. Können Sie uns da mal ein Beispiel geben? Was entscheidet denn darüber, wie resilient jemand ist?
Naja, es spielt eine große Rolle, was wir erlebt haben als Kind. Hatten wir Eltern, die uns geliebt haben, die uns gezeigt haben, dass wir so, wie wir sind, gut sind? Das spielt eine sehr große Rolle, spielt auch beim Stephen Hawking eine Rolle. Aber es gibt viele andere Faktoren. Es gibt zum Beispiel dieses, was wir Menschen haben. Wir können in unserem Leben oder in dem, was uns umgibt, Sinn sehen. Offensichtlich ist das etwas, was uns ganz widerstandsfähig macht. Wenn wir sinnvolle Erfahrungen machen, dann haben wir mehr Widerstandskraft. Viktor Frankl hat das untersucht, hat darauf eine ganze Lehre aufgebaut. Er war ja lange Zeit im Konzentrationslager und er sagte, wenn da eine neue, Entschuldigung, er nennt das so, Ladung kommt, Ladung von Menschen, dass er von vornherein sehen konnte, wer hat eine Chance, hier im Konzentrationslager zu überleben und wer nicht. Und er sagt, das hing allein davon ab, ob derjenige, der da ins Konzentrationslager kam, auch in dieser Situation noch einen Sinn sehen konnte. Und die, die das konnten, die hatten eine gute Chance. Die das nicht konnten, waren verloren.
Es ist ja auch eine der Aufgaben, könnte man sagen, der großen Weltreligionen, solche Sinnzusammenhänge herzustellen. Würden Sie sagen, Vertrauen oder Hoffnung hat also auch immer etwas mit Glauben zu tun?
Ja, das ist auch das Wissen um ein höheres Wesen. Also die Hoffnung, dass es die gibt, ist ein wesentlicher Resilienzfaktor. Und natürlich, Sie haben völlig recht, eigentlich geht es in allen Religionen um diese Sinnfrage. Und ja, das ist sogar empirisch nachgewiesen, Menschen, die an einen gütigen, verzeihenden Gott glauben, dass die schneller wieder gesund werden nach schweren Operationen, dass die Schwierigkeiten besser überstehen. Das kann man sogar empirisch nachweisen.
Und gleichzeitig ist es ja so, dass man doch manchmal das Gefühl hat, wenn man auf die aktuelle Situation blickt, zum Beispiel den brutalen und völlig sinnlos scheinenden Angriffskrieg, den wir gerade sehen, dass es doch sehr schwer ist, darin einen Sinnzusammenhang zu erkennen. Ist das überhaupt in jeder Situation möglich?
Viktor Frankl würde sagen, ja. Ich weiß nicht, ob man dieses uneingeschränkte Ja sagen kann. Das wage ich nicht zu sagen. Mir ist tatsächlich es gelungen und ich habe mich darauf spezialisiert und ich frage mich jedes Mal, wenn was schief geht, wo ist der Sinn? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Frage, die sich einem aufdrängt nach so einem schlimmen Erlebnis, nämlich die Frage, warum musste mir das passieren, dass die sinnlos ist, dass die ins Nichts führt. Man kann die Frage umdrehen, wozu musste mir das passieren? Was ist der Zweck? Zweck klingt ein bisschen zu rational, aber was ist wirklich der Sinn?
Und dennoch ist es ja so, dass viele Menschen jetzt gerade dieser Tage an all diesen Krisen, die wir auch gleichzeitig sehen, ja, die Klimakrise, die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, dass das in vielen so ein Gefühl der Ohnmacht auslöst, dass sie daran verzweifeln und auch das Gefühl haben, dass wir irgendwie auf die Katastrophe zusteuern. Ja. Wenn Sie jetzt mal abstrahieren von dem, was Sie in Ihrer Recherche erfahren haben über Widerstandskraft, was kann man denn solchen Menschen raten, ganz konkret jetzt in dieser Situation?
Ja. Ich meine ja, dass das Wichtigste ist, dass wir einige Irrwege vermeiden. Viele betäuben sich einfach. Betäuben kann man sich mit extensiven Handybenutzung oder Spielen und Streamingdienste nutzen und so weiter. Also einfach, ich will gar nicht mehr dran denken. Das Zweite ist, dass man Narkotika benutzt, also sich betrinkt. Das Dritte ist, dass man es verdrängt. Wenn man die vermeidet, wenn man tatsächlich daran geht, sich damit auseinanderzusetzen, und das ist auch einer der Resilienzfaktoren, wenn man zum Beispiel mit einem Freund darüber redet und sich fragt, was kann ich denn machen, und dann vielleicht wirklich was macht, also jemandem hilft, ich kenne viele Menschen, die tatsächlich den Flüchtlingen zum Beispiel helfen, dann belastet es einen auch nicht mehr. Denn was einen so sehr belastet, gerade in diesem Fall, ist ja die Ohnmacht, die wir haben. Wir können nichts tun, wir können den Krieg nicht beenden. Doch, wir können was dagegen tun. Wir können zum Beispiel eben Flüchtlingen helfen oder anderen helfen. Oder es hilft schon, darüber schreiben. Vielleicht per E-Mail mit Freunden in Kontakt gehen. Was hältst du davon? Also wir können was tun, und so wie wir aktiv werden, fällt es uns sehr viel leichter, sowas zu ertragen.
Also aktiv werden, das Geschehene nicht verdrängen, sich aktiv damit auseinandersetzen und so auch wieder in die Selbstwirksamkeit kommen. Das sind die Empfehlungen von Jens-Uwe Martens. Er ist Psychologe, Coach und Berater. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Martens.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Religionen oder Glaubenssysteme sollen Halt und Zuflucht bieten in schwierigen Zeiten wie jetzt. Viele buddhistische Gruppen in Deutschland bieten zurzeit Meditationen an, mit denen sie Frieden und Weisheit in die Welt tragen wollen. Im Buddhismus glaubt man nämlich, dass Meditation nicht nur für einen selbst etwas bewirken kann, sondern auch das Umfeld beeinflussen kann. Aber reicht das? Mechthild Klein hat mit buddhistischen Vertretern darüber gesprochen, was aus ihrer Sicht wichtig ist, um einen dauerhaften Frieden zu schaffen.
Ja, die Christen beten, ja. Ich glaube, das tun die Buddhisten auch. Man hat vielleicht nicht wie im Christentum einen Gott, wo man dann als Buddhist glaubt, dass der das dann alles richten wird. Also diese Hoffnung haben wir natürlich tatsächlich nicht. Da ist Buddha ziemlich gnadenlos.
Sagt Simpat Würfel, Vorsitzender der buddhistischen Hilfsorganisation Mitgefühl in Aktion. Für ihn sei die Meditation eine Strategie, um mit Konflikten umzugehen, auch mit dem Krieg in der Ukraine.
Ja, Meditation hilft, um einfach selber so nicht sich in der Unruhe zu verlieren. Also es hilft, sich selber zu stabilisieren, einfach mal sich hinzusetzen und zu versuchen, die Gedanken wieder mal zur Ruhe zu bringen. Also von daher hilft es tatsächlich, etwas mehr Abstand zu gewinnen.
Und dann verweist der Buddhist auf die Übepraxis, dass man Mitgefühl nicht nur im Geiste übt, sondern dass sich das auch in konkreten Hilfsmaßnahmen niederschlagen müsse. Im Geben von Dana, also von Geld oder Sachspenden. So jedenfalls verstehe er den Buddha. Und die Spenden aus der buddhistischen Community gehen jetzt auch zu Hilfsprojekten in die Ukraine. Obwohl Hoffnung nicht gerade eines der Prinzipien des Buddhismus ist.
Auch Buddha sagt eigentlich, man kann Hoffnung haben, aber es ist nicht unbedingt jetzt hilfreich auf dem Weg zum Ziel der Erlösung und Befreiung. Und dennoch ist es natürlich wichtig, dass wir irgendwo eine Perspektive haben, dass wir eine Zuversicht haben, sonst wird man uns ja auch nicht auf ein Kissen setzen und praktizieren oder jetzt so eine Hilfsorganisation gründen, wenn man keine Zuversicht hätte, dass unsere Aktivitäten auch Heilsames bewirken für uns selber und andere, dann bräuchte man es nicht tun. Also ich glaube bei uns, ich würde es eher Zuversicht nennen, also Zuversicht, dass unsere Aktionen tatsächlich Heilsames bewirken.
Kirsten Schulte praktiziert seit mehr als 30 Jahren Meditation in einer buddhistischen Schule des Theravada, des älteren Buddhismus. Sie vertraut auf die Kraft der Übungen und sie möchte lernen, aus einer Haltung der inneren Distanz zu handeln und sich nicht von Emotionen wegtragen zu lassen. Ganz besonders in diesem Krieg in der Ukraine, der so viel Leid für die Zivilisten und für alle Beteiligten bedeutet. In den Meditationen wünscht sie sich Frieden für alle Beteiligten.
Das ist eben dieser Wunsch, dass man langfristig eine Situation erzeugen kann, die für alle besser ist, dass alle Seiten berücksichtigt werden. Und das darf man sich ja wünschen, ob das dann passieren wird oder nicht, ist was anderes.
Manchmal oder oft sogar könne man aber nichts machen und nichts ändern.
Dann muss ich das leider akzeptieren. Und das gehört auch zu diesem buddhistischen Grundverständnis, dass wir niemals die Welt so ändern können, dass wir nur was Positives erleben, nur das erleben, was uns gefällt. Wir werden alt, allein das schon mal, das erlebt jeder Mensch. Man stirbt, man hat Krankheiten. Im Kontakt mit anderen passiert nicht das, was man will. Beruflich passiert nicht das, was man will. Das gehört zum Leben dazu. Das ist ein Grundprinzip dieses Lebens auf dieser Erde als Mensch. Und das kann man auch integrieren.
Aus buddhistischer Perspektive sind die Akteure in der Welt miteinander verbunden. Und wenn jemand voller Zorn spricht, dann habe das Auswirkungen auf andere Menschen. Und wenn jemand voller Mitgefühl spricht, dann habe das genauso Auswirkungen, die weitergetragen würden. Schulte betont, dass es immer nur kleine Bausteinchen seien, die man aber beständig setzen würde. Sie selbst meditiert derzeit mit Menschen aus der Ukraine, die noch dort seien.
Da gibt es täglich Online-Meditationen. Ich nehme daran teil und ich halte das auch für sehr sinnvoll. Einmal, weil es mit mir selber was macht und mit allen Beteiligten, aber auch mit den Menschen in der Ukraine, die das wissen. Da sitzen Menschen, die von ganzem Herzen sich wünschen, dass wieder Frieden einkehren wird. Also in so einer Meditation wünscht man sich ja auch Frieden für alle. Da gibt es nicht dieses, da ist der böse Feind, den müssen wir besiegen, sondern da gibt es ja auch dieses Verständnis, wahrer Frieden wird nur eintreten, wenn alle Seiten mit einer Situation zufrieden sind. Sonst kann man vielleicht einen Frieden herstellen, der wird aber brüchig sein.
Beten allein hilft nicht, sagt der Dalai Lama. In früheren Wortmeldungen spricht sich das ehemalige spirituelle Oberhaupt der Tibeter immer wieder dagegen aus, sich auf das Beten als Mittel zur Konfliktlösung zu verlassen.
Erstmal zur Aussage des Dalai Lamas, die würde ich auch unterstreichen. Nur meditieren oder beten hilft nicht. Also es muss schon sozusagen Aktion dazugestellt werden.
Sagt Raimund Hopf. Der frühere Mönch ist Begründer des Hamburger Online-Formats Buddha Talk.
Auch wir werden bei der Friedensmeditation dann Spendenaufruf machen für humanitäre Hilfe an der Grenze und für die Ukrainer. Also das muss Hand in Hand gehen. Aber es ist nicht so, dass Meditation nicht helfen würde. Der ganze buddhistische Praxispfad ist ja darauf ausgerichtet, dass man für sich selber durch Meditation Geistesgesinnung verändern kann, aber auch eben in anderen, im Sinne des bedingten Entstehens. Alles bedingt sich, auch im geistigen Raum. Das darf man nicht unterschätzen.
Meditation wirkt irgendwie doch. Das glauben viele Buddhisten. Nicht nur, weil man die eigene Haltung verändern könne und mit weniger Eigennutz handele, sondern weil man eine Atmosphäre des Friedens erzeuge. Im Idealfall. Manche Buddhisten in Deutschland mögen sich jedoch nicht mit dem Kriegsleid konfrontieren. Für Hopf hingegen sei es wichtig, das Leid der anderen wahrzunehmen.
Deswegen machen wir diese Meditation auch, um hinzuschauen. Also es ist ganz wichtig, dem Leid der Welt nicht auszuweichen, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Nur wenn man das tut, ohne einen Halt zu haben oder eine Hoffnung zu haben, dann bewirkt das eben genau das Gleiche, was auch den Krieg bewirkt hat. Ablehnung, Hass, Verurteilung, Parteinahme. Und es ist wichtig hinzuschauen und zu sehen, dass tatsächlich diese Welt nie ohne Krieg war und dass es in gewisser Weise zum Dasein dazugehört, dass Menschen miteinander in Streit geraten und das Leid entsteht.
Und so landet Hopf bei einer der Hauptaussagen des Buddhismus, dass das Leben an sich unbeständig und leidvoll sei, dass das Leiden aus dem Anhaften entstehe, letztlich aus Gier, Hass und Verblendung. Das müsse überwunden werden.
In jedem Krieg sind nicht nur Machthaber, sondern Völker auch beteiligt und eigentlich die ganze Menschheit, weil wir hängen alle sehr eng miteinander zusammen. Wir haben sehr stark von Russland auch profitiert und Russland von uns und aufgrund von wirtschaftlichen Vorteilen haben wir auch bestimmte Standpunkte nicht genügend formuliert oder keine Konsequenzen rausgezogen.
Mehr Weitsicht, ein früheres, bewusstes Einschreiten, das sind sicherlich Lehren, die auch viele andere gerade aus dieser Situation ziehen. Ein Bericht über Buddhisten war das, die sich für Frieden in der Ukraine engagieren. Guter Hoffnung sind traditionell werdende Eltern, vor allem Mütter. Sie warten auf ein schönes Ereignis, auf eine glückliche Geburt, auf den Beginn eines neuen Lebens. Und am anderen Ende des Lebens bekommt das Thema Hoffnung noch einmal eine neue Bedeutung. Für Menschen, die alt sind oder durch Krankheit an die Grenze des Lebens geraten, öffnet sich eine neue, vielleicht bislang unbekannte Zuversicht. Maria Riederer hat mit Ärzten und Patienten auf einer Palliativstation gesprochen.
Von den bisherigen Behandlungen haben die Patienten oft so Sätze gehört wie, da kann ich nichts mehr für sie tun oder sie sind ausbehandelt. Das ist aus der Sicht der jeweiligen Fachabteilung möglicherweise faktisch richtig, aber den Patienten hinterlässt es total rat- und hoffnungslos. Also wir arbeiten natürlich sehr oft mit Patienten, die nahezu hoffnungslos kommen, und das ist eine der wirklich wichtigen und zentralen Fragen, die tatsächlich auch in der Therapie einen ganz wichtigen Punkt darstellt, nämlich die Hoffnung trotzdem wieder zu erwecken oder sie zumindest aufleben zu lassen.
Henrik Mittelstädt ist Palliativ- und Schmerzmediziner am St. Elisabeth Krankenhaus in Köln. Er hat mit Menschen zu tun, deren Lebenszeit zu Ende geht. Hoffnung zu erwecken, das hat in diesem Beruf viele Facetten. Da kann es um die Hoffnung auf lebensverlängernde Therapien gehen, um die Hoffnung auf ein Heilungswunder oder die Hoffnung auf ein gutes Sterben. Der Glaube, so sagt der Mediziner, spielt dabei eine wichtige Rolle.
Alle Kulturen und alle Religionen, die einem im Prinzip ein Leben nach dem Tod versprechen, da ist es ja tatsächlich so, dass diese Patienten, die das für sich erwarten, ganz friedlich oft einschlafen können. Und das ist eine Hingabe, die ich da häufig spüre. Die machen relativ häufig früh ihren Frieden und erleben dann auch die Krankensalbung durch den Pfarrer noch als weiteren wichtigen Schritt.
Ein starker Glaube kann allerdings auch dazu führen, dass jemand in schwerer Krankheit an ein Wunder glaubt und die Wirklichkeit nicht wahrnehmen will.
Wenn jemand auf ein Wunder hofft und deshalb eine wichtige Therapie nicht wahrnimmt, dann stoßen wir an die Grenzen, wo wir sagen, dann müssen wir uns überlegen, wie wahrscheinlich ist das Wunder, ne? Und manchmal gilt es ja vielleicht auch noch, einen Streit aus dem Weg zu räumen oder sich mit jemandem zu versöhnen, ne? Und wir müssen einfach gucken, dass sie in der Lage sind, die Hoffnung zu erhalten und trotzdem realistisch zu bleiben.
Marina Skrizkaja ist selbst schwer und unheilbar an Krebs erkrankt. Auch sie ist gläubig, aber auch realistisch.
Ich kenne keine Gebete. Ein bisschen hat mich meine Oma, als ich klein war, hat sie mir beigebracht zu beten. Aber generell, natürlich formuliert man irgendwie in freier Form an Gott. Oder man sagt ja, man soll, wenn man Hilfe braucht, an die Schutzengel direkt wenden. Man glaubt an alles, ne? Also man muss positiv bleiben, sonst hat man keine Wahl. Oder an Wunder glauben, das ist die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben. Man soll nicht aufgeben, aber ich war letztens beim Arzt in Bonn und der hat auch gesagt, wir müssen uns ehrlich sein, ne? Also was soll man falsche Hoffnungen sich machen? Vielleicht passieren auch Wunder. Ich habe davon auch gehört. Ich bin Realist, aber jeden Tag versuche ich, nicht nachzudenken. Und das ist für mich schon positiv zu denken.
Dieses Umschalten, nicht zu viel nachdenken, sondern das Leben leben, solange es noch geht, ist auch ein Aspekt von Hoffnung. Auch noch in den letzten Tagen.
Manche erhoffen sich Heilung. Das muss man klarstellen, dass das nicht möglich ist. Aber ganz viele verbinden mit einer Hoffnung vielleicht eine Besserung ihrer Symptome, vielleicht nochmal die Möglichkeit, ins häusliche Umfeld zurückzukehren, vielleicht nochmal ein Pferd zu reiten, ein Auto zu fahren, in Urlaub zu fliegen oder was auch immer.
Aber es gibt auch den umgekehrten Wunsch, dass es nicht mehr lange dauern möge mit dem Sterben. Wer viel mit Schwerstkranken zu tun hat, weiß, dass ein Sterbewunsch nichts mit Suizidgedanken zu tun haben muss, sondern oft die Hoffnung auf ein gutes Ende ausdrückt.
Manchmal formulieren das auch Patienten so, ich wäre froh, ich könnte bald sterben, das würde auch für meine Angehörigen leichter. Und Angehörige haben das natürlich auch häufig, dass sie sehen, boah, ich weiß, der hätte so nicht leben wollen und jetzt nimmt er das so an, aber ich würde ihm wünschen, dass es nicht mehr so arg lang dauert.
Marina Skrzyckaja ist von diesem Punkt noch weit entfernt. Sie hofft auf Leben, so viel Leben, wie ihre Krankheit es eben zulässt.
Egal, um wie viele Tage ich mein Leben verlängern kann, so viel wie möglich, wie mir Gott gibt, ja, nehme ich alles mit.
Religionen im Radio gibt es jeden Sonntag ab 14.05 Uhr. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.